Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Der König lebt. Vielen Dank für diese Einstimmung in unseren Gottesdienst heute Morgen. Das ist die Freude, die wir haben. Jesus lebt, das Grab ist leer. Ostern liegt nun schon eine Woche hinter uns. Wie haben Sie Ostern gefeiert? Was war Ostern für Sie? Frühlingsfest? Ja, wir dürfen uns freuen, dass die Natur wieder erwacht. Aber für den, wo Ostern nur Frühlingsfest ist, der hatte vielleicht die vergangene Woche keine große Freude. Wie haben wir Ostern gefeiert? Was bedeutet Ostern für uns? Ist es dieser Jubel, der in diesen Liedern deutlich geworden ist, dass Jesus, unser König, lebt? War es für uns dieses Fest der jubelnden Freude, wo uns wieder ganz neu groß wurde, dass der Herr auferstanden ist? Ja, dass er wahrhaftig auferstanden ist. Vielleicht haben Sie in dem Lied vorhin gehört, was auch betont wurde, das Grab ist leer. Das ist ja das, was heute so oft in Frage gestellt wird. Wo man wohl von der Auferstehung spricht, aber dann versucht es abzuschwächen. Ja, er ist irgendwie auferstanden, aber das Grab war nicht leer. Was ist Auferstehung ohne das leere Grab? Was wäre Auferstehung, wenn Jesus dort im Grab verfault wäre und man heute vielleicht noch Knochen von ihm finden würde? Was wäre dann Ostern? Hätte es überhaupt einen Sinn? Kann man von der Auferstehung Jesu reden und sagen, das Grab war nicht leer? Nein. Wir können auch nicht vom leeren Grab reden ohne die Auferstehung Jesu. Auch die Pharisäer haben gesehen, das Grab war leer, oder sie haben sich sagen lassen. Aber sie haben nicht an den Auferstandenen geglaubt. Sie haben die Lüge in die Welt gesetzt. Die Jünger hätten ihn geholt und weggetragen. Jesus ist auferstanden. Haben Sie sich schon einmal die Frage gestellt, was wäre, wenn? Was wäre, wenn Jesus nicht auferstanden wäre? Was wäre dann? Ist gut, wenn Sie sich einmal Gedanken darüber machen. Aber ich möchte einfach dieser Frage nachgehen, was wäre, wenn? Wenn Jesus im Grab geblieben wäre, dann wäre unser Leben sinnlos. Dann wäre es nicht wert, gelebt zu werden. Dann gäbe es keine Vergebung, keine Erlösung für uns. Dann würden wir in unseren Sünden untergehen, wenn Jesus nicht auferstanden wäre. Dann wäre Kreuz und Tod umsonst gewesen. Das Geschehen von Golgatha nur Nacht und Schrecken. Denn die Auferstehung Jesu ist die Quittung Gottes. Die Quittung, dass unsere Schuld vergeben ist, dass sie bezahlt ist, dass Gott es angenommen hat. Ich versuche es immer wieder so deutlich zu machen, wenn wir eine Rechnung bezahlen, dann wird runtergeschrieben, Betrag erhalten. Und so hat Gott an Ostern, als er Jesus auferweckt hat, unter unseren Schuldbrief geschrieben, Betrag bezahlt, Betrag erhalten. Und Gott fordert es nicht wieder von uns, wenn wir das, was er getan hat, in Jesus Christus annehmen. Und Jesus hat für uns bezahlt. Das wäre alles nicht, wenn Jesus nicht auferstanden wäre. Dann wäre Karfreitag der dunkelste Tag in der Weltgeschichte. Was wäre, wenn Jesus nicht auferstanden wäre? Dann gäbe es kein ewiges, neues ewiges Leben. Dann wäre der Tod das Letzte, ewige Dunkelheit und Nacht. Dann wäre unser Glaube umsonst. Wenn Jesus nicht auferstanden wäre, dann könnten wir unseren Glauben den Hasen geben. So machen es manche, da ist nur noch der Osterhase. Jesus ist auferstanden. Das ist die frohe Botschaft, dass es uns immer wieder neu bewusst wird. Aber in all diese Fragen hinein, es war schon damals bei den Korinthern, wo die Frage war, wie ist es mit der Auferstehung? Da sagt Paulus, nun aber ist Christus auferstanden. Das ist unumstößliche Tatsache. Das ist Wahrheit. Und er ist gesehen worden. Er hat sich geoffenbart. Der Text, den wir heute miteinander betrachten wollen, diese Geschichte, steht in Johannes Kapitel 20, Vers 19 bis 23. Am Abend aber dieses ersten Tages der Woche, als die Jünger versammelt und die Türen verschlossen waren aus Furcht vor den Juden, kam Jesus und trat mitten unter sie und spricht zu ihnen, Friede sei mit euch. Und als er das gesagt hatte, zeigte er ihnen die Hände und seine Seite. Da wurden die Jünger froh, dass sie den Herrn sahen. Da sprach Jesus abermals zu ihnen, Friede sei mit euch. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Und als er das gesagt hatte, blies er sie an und spricht zu ihnen, nehmt hin den Heiligen Geist, welchen ihr die Sünden erlasst, denen sind sie erlassen, und welchen ihr sie behaltet, denen sind sie behalten. Ich habe eine gute Einleitung zu einer Osterpredigt gelesen. Und da heißt es, bei der Auferstehung war kein Mensch dabei. Das hat keiner gesehen. Das ist im Verborgenen geschehen. Aber dann hat man den Auferstandenen gesehen. Und wie es dazu kam, das berichtet uns der Johannes. Es war am ersten Tag der Woche, am Auferstehungstag, da trat Jesus mitten hinein in den Kreis seiner Jünger. Das war keine Täuschung, keine Vision, sondern Realität, Wirklichkeit. Johannes, er berichtet, dann 8 Tage später, wie der Thomas dann auch dabei war und Jesus wiederkam und er den Thomas aufgefordert hat, lege deine Finger in meine Nägel, male. Ja, Jesus ist wirklich auferstanden und er ist seinen Jüngern begegnet. Und nun kommt diese Einleitung. Osterzeit ist in Deutschland Hasenzeit. Jesus ist kein Osterhase, aber ich bin so froh, dass er zu den Angsthasen kommt, zu den Jüngern, die in ihrem verschlossenen Bau zusammenhocken und zittern. Jesus kommt zu den Angsthasen. Jesus kommt zu seinen Jüngern, die sich hinter verschlossenen Türen befinden. Die Jünger Jesu hinter verschlossenen Türen. Und Johannes sagt uns ganz deutlich auch, warum die Türen verschlossen waren. Er sagt nämlich aus Furcht vor den Juden. Die Jünger hatten Angst. Ich weiß nicht, ob wir vielleicht ihre Angst verstehen können. Sie haben ja all das miterlebt, was geschehen ist. Jesus, wie er gefangen genommen wurde, wie man ihn abgeführt hat, wie man ihn verurteilt hat, wie man ihn ans Kreuz gehängt hat. All das haben sie miterlebt. Dass Judas den Ort verraten hat, wo die Jünger dann mit Jesus am Abend zusammen waren. Und nun wussten sie nicht, hat Judas auch den Ort verraten, wo sie das Passamahl gefeiert haben, denn wahrscheinlich war es derselbe Ort, wo sie sich jetzt zusammengefunden haben. Und da war die Angst da, die Angst vor den Juden, die Angst, was werden sie mit uns machen? Jetzt sind sie mit Jesus fertig, sie haben ihn ins Grab gelegt und für die Jünger war das das Letzte. Wie sie das Grab verschlossen haben, jetzt ist verschlossen, jetzt ist aus, jetzt gibt's kein Weiter. Und da waren sie in der Angst. Was wird mit uns geschehen? Werden die Pharisäer, die diese Lüge in die Welt gesetzt haben, dass die Jünger den Leichnam Jesus gestohlen haben, werden sie nun kommen und sich an den Jüngern rächen? Was wird geschehen? Und dann war da am Morgen diese Aufregung. Das Grab wäre leer. Jesus wäre auferstanden. Und das war alles, was die Jünger belastet hat. Und sie haben ihre Türen verrammelt. Sie haben sich dahinter zurückgezogen vor lauter Angst. Zugeschlossen, dass wenn jemand kommt, dass man noch schnell durch die Hintertür entweichen könnte. Liebe Gemeinde, ist das vielleicht unser Bild? Verstecken wir uns aus Furcht vor Menschen, dass sie uns nicht als Jünger erkennen können? Sind wir hinter verschlossenen Türen? Und das ist mir so wichtig. Jesus kommt zu seinen Jüngern mitten hinein in ihre Angst. Da kommt Jesus zu ihnen und kommt hinter die verschlossenen Türen. Sie halten Jesus nicht auf. Verschlossene Türen. Haben auch wir Angst? Sind auch bei uns die Türen zu? Jesus will zu uns kommen. Er, der Auferstandene, kommt zu uns, auch heute. Ich kann mir vorstellen, wie die Jünger erschrocken waren, als Jesus da mitten hineinkam. Aber es waren nicht nur die verschlossenen Türen aus Angst vor den Juden, sondern da war auch ihre Schuld. Ihre Schuld, die sie verriegelt hatte, hinter der sie, die sie nicht offenbar werden lassen wollten. Sie sind ja schuldig geworden. Sie haben Jesus allein gelassen, dort im Garten Gethsemane. Ja, die Jünger, die haben sich nicht rühmlich benommen in der ganzen Geschichte. Sie haben Jesus allein gelassen. Petrus hat Jesus verleugnet. Alle Jünger sind weggelaufen. Keiner war mit dabei, außer Johannes dann unterm Kreuz. Aber alle sind weggelaufen. Ist da vielleicht auch Schuld in unserem Leben, die die Türen verriegelt, die uns für Jesus zumacht? Jesus kommt auch hinter die verschlossenen Türen. Und ich denke, da waren auch Türen verschlossen durch Zweifel. Durch Zweifel, die in ihrem Herzen war. Da waren am Morgen die Frauen gekommen und haben erzählt, Jesus wäre auferstanden und ihnen erschienen. Petrus und Johannes waren zum Grab gelaufen und sie haben wohl gesehen, das Grab ist leer, aber sie haben Jesus nicht gesehen. Verschlossene Türen aus Zweifel. Doch all diese Angst, ihre Schuld und Zweifel haben Jesus nicht gehindert, zu ihnen zu kommen. Jesus kam zu ihnen. Aber eines ist mir bei dieser Aussage auch so wichtig geworden. Egal, welche Empfindungen die Jünger auch hatten, sie kamen zusammen. Sie waren zusammen. Und da sagt Johannes, da als die Jünger zusammen waren, wenn es auch hinter verschlossenen Türen war, wenn sie auch verzagt und niedergeschlagen waren, wenn da auch die Zweifel in ihrem Herzen da war, sie haben sich versammelt, sie sind zusammengekommen. Und da kam Jesus. Jesus möchte uns begegnen, auch in der Gemeinde. Jesus möchte uns begegnen im Gottesdienst. Und da tritt er zu uns. Da kommt er auch hinter unsere verschlossenen Türen. Und wenn Jesus kommt, dann hat er etwas zu bringen. Und der auferstandene Jesus, der auch heute Morgen zu uns kommt, der auch heute Morgen in unsere Mitte hineintritt, auch wenn wir ihn mit unseren leiblichen Augen nicht sehen. Er hat uns etwas zu schenken. Das Erste, was Jesus schenkt, ist sein Friede. Ob wir uns vorstellen können, wie die Jünger erschrocken waren, als da Jesus plötzlich mitten unter ihnen stand. Er kam nicht durch die Tür, er kam nicht durch das Fenster, er kam nicht irgendwo durch eine Lücke im Dach, sondern er war plötzlich mitten unter ihnen. Ich würde mich nicht wundern, wenn hier stehen würde, dass die Jünger vor Angst aufgeschrien haben. So plötzlich Jesus in ihrer Mitte, mit dem sie gar nicht gerechnet haben. Und dann spricht Jesus sie an. Er sagt, Friede sei mit euch. Das war nicht nur der gewöhnliche Gruß. In Israel grüßt man sich ja bis heute mit Shalom. Aber das war nicht nur dieser gewöhnliche Gruß, sondern Jesus gibt seinen Jüngern den Frieden. Friede euch, sagt eine andere Übersetzung. Er gibt diesen Frieden. Wenn Jesus heute Morgen auch in unserer Mitte ist, und er ist da, dann will er uns seinen Frieden schenken. Den Frieden, der über alle Vernunft geht. Frieden heißt Heil und Erfüllung. Frieden bedeutet Trost. Frieden führt heraus aus der Angst, führt heraus aus dem Schmerz, das unser Herz erfüllt. Frieden heißt zur Ruhe kommen, wo das Innerste aufgewühlt ist. Vielleicht haben die Jünger sich erinnert, wie Jesus einige Tage vorher zu ihnen gesagt hat, euren Frieden lasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Und das geschah jetzt, als der Auferstandene kam. So dürfen wir auch den Auferstandenen erleben, dass er uns seinen Frieden schenkt. Den Frieden, der über alle Vernunft ist. Meinen Frieden gebe ich euch. Jetzt kann dieser Friede in den Herzen der Jünger wirken. Es ist der Friede mit Gott, den Jesus uns schenkt. Der Friede, dass Gott nun nicht mehr gegen uns steht, sondern auf unserer Seite ist. Diesen Frieden hat Jesus uns erworben, dort am Kreuz von Golgatha. Und Paulus sagt ganz deutlich, er hat Frieden gemacht durch sein Blut am Kreuz. Weil Jesus sein Leben dahin gegeben hat, darf auch unser Leben nun im Frieden sein, in der Verbindung mit Gott. Und Gott steht nicht mehr gegen uns, sondern er steht auf unserer Seite. Friede, wir sind mit Gott versöhnt durch Jesus Christus. Er hat Frieden gemacht und er ist der, der uns seinen Frieden zuspricht. Aber Jesus spricht ihnen nicht nur den Frieden zu, sondern er gibt ihnen auch ein Zeichen. Da lesen wir in unserem Text, und als er das gesagt hatte, zeigt er ihnen die Hände und seine Seite. Jesus zeigt den Jüngern seine Hände und sagt, schaut her, ich habe Frieden gemacht. Und ich denke, dass sie sich erinnert haben und sie sich vielleicht auch erinnern an das Wort aus Jesaja 53, wo es heißt, die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten und durch seine Wunden sind wir geheilt. Und der auferstandene Jesus steht auch heute Morgen vor uns und sagt, durch meine Wunden bist du geheilt. Durch meine Wunden hast du Frieden. Wenn du das annimmst, hast du Frieden mit Gott. Geheilt durch die Wunden Jesu Christi. Shalom bedeutet auch Heilung. Heilung bis ins Innerste hinein. Und dann steht im Alten Testament noch ein so wunderbares Wort, wo Gott sagt, siehe, in meine Hände habe ich dich gezeichnet. Das ist die Botschaft des Auferstandenen. Schau meine Hände an, in meine Hände habe ich dich gezeichnet. Jesus schenkt Frieden. Frieden, der nicht durch Verhandlungen gekommen ist, sondern Frieden, den er gemacht hat durch die Hingabe seines Lebens. Und da heißt es, da wurden die Jünger froh, als sie den Herrn sahen. Da, wo Jesus kommt, da, wo wir seinen Frieden erfahren, da werden wir froh. Wissen Sie, das Reden von der Auferstehung hat die Jünger nicht froh gemacht. Wir lesen vorher nichts davon, dass sie froh geworden sind. Erst als der Auferstandene ihnen seinen Frieden geschenkt hat, da wurden sie froh. Osterfreude kann auch bei uns nur einkehren, wenn wir diesen Frieden, den Jesus schenkt, annehmen. Wenn wir Ja sagen dazu und uns diesem Frieden öffnen, dann wird unser Herz froh. Dann zieht die Osterfreude in unser Leben ein. Noch ein weiteres. Es war das Zweite, die Freude. Dann das Dritte, Jesus Christus, der Auferstandene, beauftragt. Als die Jünger nun erkannt haben, es ist der Herr, und ihre Herzen froh geworden sind, da spricht Jesus noch einmal und sagt, Friede sei mit euch. Zum zweiten Mal, wir merken, das ist jetzt nicht nur ein Gruß, sondern das ist diese Übermittlung des Friedens, dieses auf sie legen. Friede sei mit euch. Und dann kommt ein Auftrag. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Da, wo der auferstandene Menschen begegnet, lesen Sie es nach in den Evangelium. Da beauftragt er sie. Da, wo sie vom Auferstandenen hören, ist dieser Auftrag, hinzugehen und weiterzusagen. Und wenn sie diesen Frieden von Jesus Christus empfangen haben, wenn sie ihn aufgenommen haben, dann steht dieser Auftrag oder ist dieser Auftrag auch für sie da. Wie mich mein Vater gesandt hat, so sende ich euch. Ich möchte ganz kurz zusammenfassen, wie mich mein Vater gesandt hat. Wie hat der Vater seinen Sohn gesandt? Jesus kam in diese Welt nicht in Hoheit, nicht in Pracht und Herrlichkeit, sondern Jesus kam ganz arm. Und so sendet uns Gott in diese Welt hinein, arm. Nicht groß ausgerüstet mit äußeren Gaben und äußeren Fähigkeiten, sondern er schickt uns, so wie er in diese Welt geschickt wurde, auch uns in diese Welt. Wie hat der Vater ihn gesandt? Was war Jesus' Auftrag? Jesus war gesandt, um die Liebe Gottes zu verkündigen, vorzuleben. Jesus sagt, wer mich sieht, der sieht den Vater. Und jetzt sagt Jesus, so sende ich euch, dass auch wir vorleben, diese Liebe Gottes, dass wir vorleben, das, was Jesus Christus getan hat. Wie mich der Vater gesandt, so sende ich euch. Im Auftrag Gottes stehen wir als Botschafter Jesu Christi in dieser Welt. Gesandt in diese Welt. Und die Jünger wurden gesandt in eine friedelose Welt, in eine Welt voller Hass, voller Unruhe. Und auch in diese gleiche Welt sind wir gesandt, um Botschafter Jesu Christi zu sein. Jesus gesandt, um die Menschen mit Gott zu versöhnen. Das können wir nicht. Aber wir sind gesandt, diese Botschaft zu sagen. Und da sagt Paulus, wir sind nun Botschafter an Christi Stadt. Wir bieten an Christi Stadt. Lasset euch versöhnen mit Gott. Das ist unser Auftrag. Und das darf ich auch heute Morgen Ihnen weitergeben. Diese Bitte Gottes, diese Bitte Jesu, lasset euch versöhnen. Nehmt das an, was Gott in Jesus Christus getan hat, was er bestätigt hat durch die Auferstehung. Nehmt das an, was er zu schenken hat. So sind wir in diese Welt gesandt, nun auch um diese Botschaft weiterzusagen, Menschen zu Jesus Christus zu rufen. Ist das nicht ein zu schwerer Auftrag? Vielleicht haben damals die Jünger gedacht, wie sollen wir das können? In diese Welt hinauszugehen, im Auftrag Jesu, ihn zu vertreten in dieser Welt. Und vielleicht fragen wir, wie sollen wir das machen? Und das ist das Vierte, was Jesus schenkt. Er schenkt Vollmacht. Er bevollmächtigt seine Jünger. Er sagt ihnen, nehmet hin den Heiligen Geist. Hier schenkt Jesus schon einen Vorschmack von dem, was am Pfingsten geschieht. Aber er rüstet seine Jünger aus mit der Kraft. Er schickt uns nicht hinaus ohne Kraft. Jünger Jesu müssen gar nicht befähigt sein, weil nämlich ihr Herr sie befähigt, weil er ihnen die Fähigkeit gibt, seine Kraft, seinen Heiligen Geist. Jesus, der Auferstandene, begegnet seinen Jüngern. Er kommt zu ihnen hinter ihre verschlossenen Türen. Jesus, er kommt auch heute zu uns. Er will uns begegnen. Er schenkt uns seinen Frieden. Und wo sein Friede unser Leben durchdringen darf, wird Freude offenbar. Die Freude, der König lebt. Er hat den Sieg errungen. Er ist der König und Herr. Und dieser König und Herr stellt uns in den Auftrag für diese Welt. Gemeinde Jesu soll nicht ein Dasein führen hinter verschlossenen Türen, sondern sie ist gesandt in die Welt. Amen. Wir singen vom Lied 115 die Verse 1 und 2, schon ein bisschen später, nur zwei Verse, 1 und 2.